Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 24. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer zugeschaltet, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und auch einen wunderbaren guten Morgen unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, wir blicken wieder auf eine sehr spannende Woche zurück. Es ist einiges geschehen, aber bevor wir jetzt in das politische Geschehen einsteigen und zu schauen, was diese Woche auf dem geopolitischen Schachbrett wieder so passiert ist, vielleicht können Sie einmal für unsere Zuhörer ausführen, wie geht es Ihnen? Ich treffe Sie jetzt hier heute wieder in Ihrem Büro in St. Petersburg an. Wie lebt sich der Alltag und wie geht es Ihnen auch gesundheitlich, Frau Kneißl?
Das ist ja nett, dass Sie nachfragen. Die wunderbare Nachricht von meiner Seite ist, dass ich jetzt seit letzten Sonntag wieder ganz allein mit meinen Hunden spazieren kann. Das schafft einen hohen Grad an Selbstständigkeit, weil ich die letzten 11 Wochen an sich ständig Hilfe organisieren musste für 3-mal am Tag Hunderunde. Und diese Hilfe fand sich auch. Also ich war wirklich sehr angetan und glücklich, dankbar, dass hier so viele Menschen teilweise aus dem Nichts aufgetaucht sind und mit den Hunden gingen. Aber jetzt kann ich das wieder selbst machen, und ich wurde vorher immer wieder ins Büro transportiert. Jetzt kann ich auch wieder selbst mit dem Auto fahren. Und wir hatten hier einige ganz gute Veranstaltungen, unter anderem ein Treffen mit dem Gouverneur der Provinz von Cuspas. Es gibt viel Nachfrage nach unseren Verhandlungsmodulen. Wir machen derzeit eine simulierte Ratssitzung des Arktischen Rates, wo Russland an sich suspendiert ist, aber wir werden sozusagen spielen, dass Russland vollwertiges Mitglied ist. Und es geht vor allem um die Frage der Nordostpassage, also dieser arktischen Route, in welchem Umfang die mehr jetzt zum Zug kommen könnte angesichts der Gewaltspirale, die sich im Roten Meer auftut, wo wir ja seit letzten November regelmäßig Attacken, vor allem auf Schiffe mit Bezug USA, Großbritannien und Israel haben. China und Russland übrigens haben sich jetzt hier eine Art trilaterale Vereinbarung mit den Milizen der Al-Ansar, der Houthi-Rebellen, organisiert, und demnach also sollen diese Schiffe frei von Angriffen sein. Aber das sind so die Themen, die wir mit den Studenten arbeiten. Ich hatte einen Vortrag für die das hiesige Institut der internationalen Beziehungen. Das war von den Studenten her sehr, sehr, sehr aktiv und sympathisch. Dieses Wochenende eben haben wir diese simulierte Sitzung am Montag. Da ist sehr große Nachfrage, da halte ich einen Vortrag zu 25 Jahre NATO-Angriff auf ehemaliges Jugoslawien. Also wer sich noch zurückerinnert, 24. März 1999, damals begann ja eigentlich der erste große Krieg, wenn man so will, im Sinne von starken konventionellen Bombardement. Wir erinnern uns, im Frühjahr 2022 waren alle ganz aus dem Häuschen und sprachen, erstmals seit 1945 sei also wieder ein Krieg in Europa. Dem ist nicht so. Erinnern wir uns an den Zerfall Jugoslawiens. Also offiziell ging manches los in Kroatien und Slowenien im Juni 1991. Übrigens, das sind einige Parallelen, die sich mit der Situation Donbass, Russland, Ukraine ziehen lassen. Aber die Hauptparallele ist zweifellos in der Rolle der NATO, damals in der Beschießung Belgrads, und das zog sich doch einige Monate hin. Ich habe an einer Dokumentation mitgewirkt, die ein russischer Fernsehkanal am Sonntag ausstrahlen wird, und mache dazu am Montag eben auch einen größeren Vortrag hier an unserem Institut, weil ja in gewisser Weise frei nach dem alten Propheten Kohelet, es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Ja, und das Ganze auch damals ohne UNO-Mandat und daher nachweislich völkerrechtswidrig, was damals die NATO, das sogenannte Verteidigungs- Bündnis angestellt hat, Frau Kneißl. Aber lassen Sie uns auch gerne auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, denn der russische Präsident ist jetzt am vergangenen Wochenende für eine weitere Amtszeit mit 87% wiedergewählt worden. Er ist damit offiziell zum 5. Mal zum Präsidenten Russlands gewählt worden. Die Leiterin der Zentralen Wahlkommission erklärte, dass insgesamt mehr als 87 Millionen Menschen an der Wahl teilgenommen haben und bezeichnete die Wahlbeteiligung als historisch hoch. Und im Westen wird die Wahl als nicht frei und fair bezeichnet und auch als nicht legitim. Man werde die Wiederwahl Putins nicht anerkennen. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird auch nach Angaben seiner Sprecherin keine Glückwünsche übermitteln. Auf Twitter schrieb er, es wird kein Schreiben an Putin geben. Frau Kneißl, wie haben Sie denn die Wahlen erlebt und wie schätzen Sie jetzt auch die Tatsache ein, dass sie vom Westen nicht anerkannt wird?
Ja, es ist grotesk, wenn man sich anhört, die verschiedensten Regierungssprecher, also nehmen wir den Sprecher der deutschen Bundesregierung und des deutschen Auswärtigen Amtes, die, also ich zitiere, Folgendes sagten am Montag, Wladimir Putin wird als Herr Putin angesprochen und nicht als Präsident Putin, weil man eben diese Wahlen für illegitim halte. Was soll man dazu sagen? Ja, also eine derartige Haltung ist surreal, ist grotesk. Mir fällt keine vergleichbare historische Situation ein der letzten Jahrzehnte, wo ein derart dämliches Verhalten an den Tag gelegt wurde. Also das ist, das kann man jetzt nicht einmal mehr als Völkerrechtsverletzung bezeichnen, was sich hier auf deutscher Seite und andernorts abspielt. Das zu sagen, Putin wird als Herr Putin adressiert und nicht als Präsident, weil diese Wahlen nicht korrekt wären. Ein Ergebnis von 87, 80, 90%, wie auch immer, wo die Wahlen sozusagen abgehalten wurden in Russland und auch in den neuen Regionen. Ich erinnere daran, es gab Zeiten, da wurde beispielsweise in Österreich ein Bundespräsident namens Rudolf Kirchschläger, der von den Österreichern noch als solcher respektiert und geachtet wurde, was für Nachfolgende nicht mehr in dem Umfang galt, der erhielt auch noch seine 85%, ja. Und daher ein Ergebnis, dass 85%, 90% ist per se als illegitim und falsch und autoritär und so weiter abzutun. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr sehr viel zu kommentieren. Das ist eine absolut dämliche Haltung, die an den Tag gelegt wird, weil man kann nicht diese Wahlen in der Weise abtun und andererseits glauben, man könnte dann vielleicht eines Tages und doch noch mit der russischen Regierung und der russischen Führung verhandeln. Und dieses eines Tages kann sein in 6 Monaten oder in 18 Monaten. Aber irgendwann wird man sich an den Tisch setzen müssen. Und all das, was hier an Worten gefallen ist. Ich spreche gar nicht von all den anderen Aktionen wie eben Waffenlieferungen und Beschlagnahme von russischem Vermögen, sondern allein das, was an Aussagen getätigt wird, da ist das sind an sich die Grundbegriffe allen diplomatischen Handelns sind zerstört von deutscher, von österreichischer, von französischer Seite und so weiter.
Jetzt wird ja von den bekannten Politikern wie auch von Außenministerin Annalena Baerbock kritisiert eben zum einen, dass die Wahlen eben auch in den sogenannten annektierten Gebieten stattgefunden haben. Das wird als klar völkerrechtswidrig eingeschätzt. Das ist zum einen ein großer Kritikpunkt und zum anderen ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist, dass es eben keinen echten Oppositionskandidaten gegeben hat. Es gab ja drei Oppositionskandidaten, die insgesamt eben auf knapp 12% der Stimmen gekommen sind. Aber im Grunde genommen wird eben gesagt, dass es im Grunde genommen keine wirkliche Opposition gab und es schon im Vorhinein klar war, dass Präsident Putin wieder oder Herr Putin wiedergewählt wird, wie man jetzt ja richtigerweise dann sagen muss aus westlicher Sicht. Also was sagen Sie denn zu diesen zwei Vorwürfen? Zum einen verfassungswidrig, dass da in den 4 Regionen abgestimmt worden sei und zum anderen die fehlende Opposition.
Ja, zur ersten Frage. Lassen Sie mich hier noch auf das zuvor kurz angesprochene zurückkommen. Kosovo-Krieg 1999. Erinnern wir uns, dass eine Provinz der ehemaligen Föderation Jugoslawien, also es war jetzt mehr als eine Provinz, es war ein Teil, Kosovo wurde unter eine Art Teilautonomie gestellt ab 1989, damit ein Auslöser natürlich dann für die nachfolgenden Sezessionsprozesse, aber Kosovo wurde gegen den Willen Belgrads aus der Föderation herausgelöst. Und dann wurden nicht nur Wahlen abgehalten, sondern wurde eben diese Entität auch unabhängig erklärt im Jahr 2008. Und wir sind in gewisser Weise back to square one bei den Auseinandersetzungen und den Spannungen, die sich in jener Ecke Südosteuropas vor 30 Jahren abgespielt haben und heute wieder tun. Also der Fall Kosovo, und ich habe das damals auch schon geschrieben und in Vorträgen auch so festgehalten vor 25 Jahren, der war eine ganz heftige Präzedenz, hat sich dann auch ausgewirkt auf den Sommerkrieg in Georgien, Abchasien, Südossetien, die damals sozusagen sich auch abspalteten, zweifellos mit einer Unterstützung Moskaus, das liegt auf der Hand. Aber was Donbass und die anderen neuen Regionen anbelangt, ja, annektiert, aber wenn Sie so wollen, durch ein Referendum danach, man würde jetzt sagen, im völkerrechtlichen Sinne geheilt, gerechtfertigt, da gibt es verschiedenste Begriffe aus der Jurisprudenz. Aber ich wurde heftig kritisiert, als ich am 22. Februar 2022 damals auf RT in einem Interview meinte, das, was hier gerade passiert, die Anerkennung dieser Regionen durch Moskau, sie waren ja zuerst selbstständig, dann wurden sie sozusagen einverleibt, das ist nichts Neues. Und hier wiederum der Präzedenzfall Jugoslawien. Es ist vielleicht vielen nicht mehr so im Hinterkopf, aber es waren Deutschland und Österreich, die 1991 vorbrechten und sagten, wir anerkennen diese beiden neuen souveränen Staaten, die aus der Föderation Jugoslawien ausgeschieden waren. Und ich habe damals in Paris studiert, das war ein heftiges Tauziehen. Paris hat eine völlig andere Haltung gehabt, auch Washington war nicht dafür, dass Kroatien und Slowenien selbstständig würden. Alle wollten an sich die Föderation Jugoslawien erhalten. Und für mich ist das, was in Jugoslawien passierte, also die sogenannte Balkanisierung, auch nicht das erste Mal im 20. Jahrhundert war das damals der Fall, das war der Auftakt zu größeren Zerfallsprozessen.
Und jetzt noch zum Vorwurf, dass es keinen richtigen Oppositionskandidaten gibt. Wie stehen Sie dazu, Frau Kneißl? Was ist da Ihr Argument, Ihre Sicht der Dinge?
Also ich darf wiederholen, was ich in unserem Gespräch vom letzten Sonntag gesagt habe. Ich habe mir die Aussagen vom Kandidaten Leonid Slutsky immer wieder angesehen, weil ich ihm auf Telegram folge und ihn auch vor vielen Jahren mal kennengelernt hatte. Da waren viele kritische Aussagen, was die Unzulänglichkeiten russischer Verwaltung, fehlendes Budget für die Ärzteschaft, fehlende Unterstützung für junge Familien. Also da war eine lange Latte von Kritik mit Argumenten, wo eben die LDPR, also jene Partei, die Schirinowski gegründet hat und heute Slutsky führt, also für mich war das Oppositionsarbeit, wenn man so will, anders als sie eben in unseren Breiten gemacht wird, wenn man sich eben dann nicht wechselseitig nur mit Dreck bewirft, aber Kritik geübt.
Jetzt sind ja 87% doch sehr hoch. Das hat auch viele von den, sage ich mal, kritischen Analysten überrascht, dass es doch fast 90% jetzt Zustimmung geworden sind. Frau Kneißl, Sie leben ja vor Ort in Russland. Deckt sich das denn so mit Ihrer Einschätzung der Stimmung vor Ort, dass dass Präsident Putin derartig viel Unterstützung aus dem eigenen Volk bekommen hat?
Das hatte zweifellos. Also ich kenne dieses Argument, das man immer wieder hört, die ungebildeten Landbewohner, die würden sozusagen Putin wählen. Wir kennen das ja auch aus Deutschland, also die ungebildeten männlichen gebildeten Landbewohner wählen AfD und die gebildeten weiblichen Stadtbewohner wählen sozusagen andere. Das ist ein Thema, das wir von Trump-Wahlen kennen und das eben auch bei den Putin-Wahlen dann die sogenannten Politologen im ARD, ZDF, ORF immer wieder von sich geben. Also da wird dann immer die Einteilung zwischen ungebildetes Land, Pensionisten und gebildete Stadt und jugendlich und weiblich gemacht. Also ich kann sagen, mit den vielen jungen Leuten, mit denen ich hier zu tun habe, nicht, dass wir jetzt unbedingt, wir haben nicht das gesprochen über wer sozusagen stimmt wie in welche Richtung ab, aber hier hat Präsident Putin einen hohen Zuspruch. Interessanterweise gerade auch unter der jungen weiblichen Bevölkerung. Und das hat wieder viele andere Gründe.
Also da ist er so, was hat das für,
ich würde sagen,
was hat das für Gründe, Frau Knesset?
Da ist er wirklich eine Art männliches Vorbild, ja, für das, das, was ich in dem BBC-Interview letzten November sagte, von wegen, er ist der intelligenteste Gentleman, den ich je treffen durfte. Das hat sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, gerade unter jungen Damen. Also mich haben viele Studentinnen auch darauf angesprochen und haben gesagt, sie sehen das ganz genauso. Also da hat Putin einfach als Mann eine gewisse Vorbildrolle, von der ein Scholz oder ein Nehammer in Österreich nur träumen könnten. Also die sind sicherlich unter der weiblichen Bevölkerung, haben die nicht diese Art Vorbildrolle, ja, oder dass man sagt, so einen Mann würde ich gerne treffen oder hätte ich gerne als Ehemann oder Freund oder wie auch immer. Also da hat da ist er eine Art Identifikationsfigur gerade für die weibliche Bevölkerung. Das ist interessant. Ja? Also das sind jetzt nicht die Pensionisten am Land. Auch die habe ich treffen dürfen, als ich am Land lebte und ich werde ja wieder aufs Land gehen. Und es heißt immer sozusagen, die Opposition sei in St. Petersburg und in Moskau. Ja, es ist sozusagen, wir sind wieder bei dieser alten Einteilung, die sogenannte städtische und gebildetere Bevölkerung. Aber Russland ist ein Riesenland und in den östlichsten Provinzen, Khabarovsk, Vladivostok und so weiter. Auch dort haben sie gebildete städtische Bevölkerung. Also ich glaube, das ist vielen dieser sogenannten Wahlexperten und Beobachter nicht ganz klar, wie viel urbane Bevölkerung es in Russland grundsätzlich gibt. Ja? Und da passen einfach all diese dämlichen Einteilungen nicht. Also ich habe das ja, ich erinnere mich an das Referendum EU-Österreich 1995. Ich habe damals dagegen gestimmt, aus verschiedensten Gründen. Mein Hauptgrund war damals, als neutraler Staat können wir nicht einer Union beitreten, die eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik führt. Ich hatte damit auch meine Probleme als Außenministerin, muss ich sagen, weil ich habe als jemand, der das Thema unterrichtete, immer wieder daran Kritik geübt. Ich habe damals, im Jahr 1995 war ich gerade mal 30, wenn man so sagen darf, hochgebildet. Ich hatte mehrere Diplome absolviert. Ich war weiblich und urban und ich kannte einige, die damals sozusagen das EU-Referendum sehr, sehr kritisch sahen. Übrigens, die Grüne Partei Österreichs war damals auch beim EU-Referendum ganz dagegen. Also so ändern sich die Zeiten.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch das Thema die Wahlen in Russland erstmal zu den Akten legen und noch ein wenig schauen, was diese Woche so sonst noch so los war. Denn wir haben ja auch in einer unseren Podcasts noch darüber gesprochen, dass der französische Präsident Macron darüber gesprochen hat, dass NATO-Bodentruppen in der Ukraine zumindest nicht mehr ausgeschlossen werden dürfen. Dafür hat er damals, wie ich finde, zu Recht viel Kritik bekommen. Und ja, jetzt hat der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, der SWR, Sergei Naryschkin, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur erklärt, dass sein Dienst konkrete Informationen darüber hat, dass Paris einen Marschbefehl für mehrere tausend Soldaten vorbereitet. Zunächst gehe es dabei um 2000 Mann und ja, unterdessen wird jetzt auch die von französischer Seite die Kriegsrhetorik hochgehalten in einem Gastbeitrag der französischen Zeitung Le Monde hat der Generalstabschef des französischen Heers, Pierre Schill, seine Einschätzung zur militärischen Lage der Nation zu Papier gebracht. Und sein Punkt in diesem Zusammenhang, also einer französischen Kriegsbeteiligung in der Ukraine, fasst er in dem lateinischen Sprichwort zusammen, das übersetzt heißt, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Konkret bedeutet das laut Schill, dass Frankreich innerhalb von 30 Tagen eine Division, also 20.000 Mann, einzusetzen und im gleichen Maße auch eine Koalition von bis zu 60.000 Soldaten anzuführen in der Lage ist. Die Franzosen können davon überzeugt sein, stieß Schill, ihre Soldaten werden antworten. Also wirklich eine unfassbare Zuspitzung, die sich da jetzt in den letzten Tagen und Wochen zugetragen hat. Darüber hinaus, Frau Kneißl, das haben Sie mir gerade noch im Vorgespräch erzählt, wird jetzt die russische Grenzregion Belgorod wieder massiv beschossen von ukrainischer Seite. In erster Linie werden dort immer wieder zivile Ziele angegriffen. Das wird, kommt in den westlichen Medien, wird das kaum noch erwähnt und wenn, dann wird es abgetan. Es wird nicht wirklich kritisiert. Wie sehen Sie da diese Zuspitzung in den Beziehungen zwischen Frankreich und Russland? Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ich habe heute früh in Vorbereitung auf unser Gespräch ein französische Interviewpassage gesehen mit Piotr Tolstoi, übrigens einem wirklich des Schriftstellers Lev Tolstoi, also ein Großneffe, glaube ich. Ich habe ihn natürlich auch einmal kennengelernt, ein sehr umfassend kultivierter, perfekt französisch sprechender Herr. Er ist Vizesprecher des Parlaments, der Duma, und auch im außenpolitischen Ausschuss tätig. Und er hat mit dem französischen Sender, ich glaube BFM, ausführlich Zahlen und Fakten genannt, was die Präsenz französischer Legionäre und darunter auch französischer Staatsbürger anbelangt. Wir haben ja in den französischen Söldnertruppen, die meist im afrikanischen Kontinent in den vergangenen Jahrzehnten tätig waren, sowohl französische Staatsbürger als auch Nicht-Franzosen, die dann nach Absolvierung eines Einsatzes unmittelbar das Recht auf französische Staatsbürgerschaft haben. Also übrigens ein Konzept, das ja auch dem deutschen Verteidigungsministerium sehr gefällt. Also man möchte ja deutscher Ebene eine derartige Fremdenlegion aufbauen, um eben Kampftruppen zu haben unter dem Generaltitel der Kriegstüchtigkeit dort. Und in diesem Interview hat Piotr eine ganze Reihe von Fakten genannt und er war sehr angriffig in dem Interview und ich glaube, er spricht damit repräsentativ für eine ganze Gruppe von Russen. So nach der Devise kommt, ihr lauft sozusagen in offene Bajonette, sage ich jetzt. Ja. Also er hat eine andere Sprache verwendet, die noch martialischer war. Es wird hier dann eben immer wieder mit einer gewissen Ironie angemerkt, erinnert euch an das Jahr 1812, also Napoleon-Truppen vor dem Tor Moskaus. Also das fällt dann auch immer wieder. Aber es ist ja alles kein Geheimnis mehr. Ja. Die Anwesenheit von NATO-Truppen, wir haben das in unseren Gesprächen zwei, dreimal schon angesprochen. Das wurde dann übrigens auch von russischen Nachrichtenagenturen wiederum zitiert, die sozusagen in unserem Podcast vielleicht auch mit Interesse hören. Und es ist ein offenes Geheimnis und die Zahlen verwundern dann doch, weil wir sprechen hier jetzt nicht von ein paar Dutzend französischen Ausbildnern, sondern wir sprechen von einigen Hunderten, die sich bereits sozusagen auf ukrainischem Staatsgebiet aufhalten. Und das, was Macron hier plant, da gibt es sehr unterschiedliche Kommentare, schwer da etwas hineinzulesen. Also einige Stimmen meinen, er wird sozusagen vorausgeschickt als der große Provokateur, um zu schauen, was passiert dann, ja, weil man möchte ja sozusagen Putin die Stirne bieten. Andere wiederum meinen, und ich würde eher auf diese Richtung auch tippen, es geht um Frankreich als solches, das sozusagen sagt, ja, wir sind die Nuklearmacht in der EU seit Brexit, also damals gab es noch zwei, aber jetzt sozusagen die verbliebene Atommacht. Wir trauen uns, ja. Also wir springen hier in die Bresche und gehen voran, weil ich bin jetzt wieder bei der neuen Wortwahl, die der Westen hat, nicht Russland muss auf dem Schlachtfeld besiegt werden, das hatten wir bis vor einigen Monaten, sondern Russland darf nicht gewinnen. La Russie ne doit pas gagner. Also das ist die Wortwahl, die aus Paris lautet und die auch Olaf Scholz übernommen hat. Also es hat sich geändert. Und hier wird eben Frankreich sehr, sehr tätig mit dem Verweis, wir Frankreich sind eine Atommacht, also unterschätzt uns nicht.
Also jetzt mal ganz naiv, blauäugig nachgefragt, Frau Kneißl, dann befindet sich aber Frankreich de facto im Krieg mit Russland, oder? Das wäre dann die Folge.
Ja, aber das ist ja an sich, glaube ich, es wäre dann nur noch ein Formalakt, etwas, was materiell ja schon besteht, sozusagen auf dem Papier auch als solches festzuhalten, wie es ja auch, ich erinnere es an die letzten zwei Jahre, ja, wo ein gewisser verbaler Eiertanz stattfand, gerade von Generalsekretär Stoltenberg, was die NATO anbelangt. Da hieß es immer, nein, nicht die NATO befindet sich im Krieg mit Russland. Land, auch wenn Russland gesagt hat, es ist eine Konfrontation zwischen NATO und Russland. Was Stoltenberg immer wieder gesagt hat, es sind NATO-Staaten, die Waffen liefern, es ist nicht die NATO als solche. Ja. Also es ist ein verbaler Eiertanz, es ist Wortklauberei. Man kann es runterbrechen auf, ja, EU-NATO-Staaten sind bereits militärisch in der Ukraine tätig und das nicht erst seit 2022, würde ich mal auch sagen, sondern da gab es ja vor allem, was Großbritannien anbelangt, kein EU-Staat, aber ein sehr, sehr wichtiger NATO-Staat auch im Vorfeld, also ante 2022 wahrscheinlich schon eine gewisse Präsenz. Und das sind an sich jetzt, das ist nur eine Formalisierung.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch auf das EU-Gipfeltreffen zu sprechen kommen, das jetzt diese Woche stattgefunden hat, beziehungsweise begonnen hat, jetzt am Donnerstag. Dort treffen sich einmal alle halbe Jahre die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, um ihre Politik zu koordinieren. Und wie bereits beim vergangenen Gipfeltreffen werden außenpolitische Themen die Agenda auch dieses Mal wieder dominieren. Vor allem die Frage der weiteren, vor allen Dingen militärischen wie auch politischen Unterstützung der Ukraine wird wieder im Vordergrund stehen. Und hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine erwartet der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ein klares Signal an Putin, wie er gesagt hat. Darüber hinaus wird man sich aber auch der sichtlichen Verärgerung der Landwirte in der Europäischen Union stellen müssen. Die Proteste sind jetzt längst nicht mehr regional begrenzt. EU-weit protestieren viele Bauern gegen eine jahrelang verfehlte Agrarpolitik und gegen die Besserstellung landwirtschaftlicher Produzenten von außerhalb der EU. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt auf dieses Gipfeltreffen der EU? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich habe heute Morgen mir russische und englische Sender angesehen. Ich schaue eben in der Früh übers Internet ein oder ein Fernsehsender. Ist ja in Russland möglich. Man kann in Deutschland und in Österreich nicht alle Sender sehen, aber in Russland kann ich alle Sender dieser Welt übers Internet empfangen. Ohne VPN-Verbindung übrigens, ja. Also ich muss da gar nichts lang herumbasteln. Ich drehe mein Internet auf und habe Empfang. Und da habe ich mir einige Korrespondenten aus Brüssel angehört. Wir machen unser Gespräch jetzt am Freitagmorgen. Und was ich eben da hörte, war der erste Tag dieses Ratstreffens. Das war an sich ein gewisses Abtasten, wo es Spaltungen gibt, was nun wirklich geschehen soll mit dem Ertrag aus beschlagnahmten russischen Vermögen. Ja, da gibt es noch unterschiedliche Stimmen und das sind zum einen die sogenannten Neutralen. Also Österreich ist ja nun wirklich de facto nicht mehr neutral. Aber Österreich möchte jetzt nicht unbedingt sozusagen involviert sein in Waffenkauf aus beschlagnahmten russischen Vermögen, weil sich in Österreich sehr, sehr viel russisches Vermögen befindet. Und das ist sozusagen ein Knackpunkt. Daneben haben wir aber auch Staaten, die viel konsequenter und klarer argumentieren, wenn es um eine solche Problematik geht. Das sind zum einen Ungarn, zum anderen die Slowakei aufgrund des Regierungswechsels. Also da haben wir Spaltungen. Olaf Scholz hat ja gesagt, ich weiß nicht, woher er diese Argumentation nimmt oder wer ihm das vorgeschrieben hat, aber er meinte, diese Erträge, diese Zinserträge aus beschlagnahmten russischen Vermögen, da sprechen wir immerhin von 3 Milliarden US-Dollar, die würden niemandem gehören, was ein absoluter Unfug ist, ja, weil der Zinsertrag aus Vermögen, das Ihnen oder mir gehört, gehört natürlich demjenigen, dem dieses Vermögen ursprünglich gehörte, ja. Und Beschlagnahmung ist noch nicht Enteignung, ja, also wir sind ja noch nicht so weit, dass enteignet wurde. Wir sprechen hier von den rund, ich glaube, es sind 300 oder 400 Milliarden Dollar des Zentralbankvermögens. Wir sprechen nicht vom Oligarchenvermögen, wir sprechen nicht von Rosneft, Gazprom, Immobilien oder anderen Guthaben, die beschlagnahmt wurden und teilweise auch enteignet wurden. Also Deutschland hat ja die Raffinerie Schwedt beispielsweise regelrecht enteignet. Aber hier herrscht sozusagen ich wiederhole mich noch einmal mit dem Wort Eiertanz, weil einfach niemand so wirklich weiß, in welche Richtung man da jetzt vorgehen will, weil früher oder später wird es zu symmetrischen Antworten kommen aus Russland und es gibt immer noch genug westliches Vermögen in Russland. Ich erwähne die österreichische Raiffeisenbank, ja, die nicht genau weiß, wie sie ihr Vermögen aus Russland jetzt rausbringen soll. Da gibt es also auch eine sehr, sehr seltsame Vorgehensweise. Unter anderem möchte man also diese Guthaben einem russischen Unternehmer, Oligarchen, der Repaska, sozusagen in einem Art Gegengeschäft für seine Beteiligungen am größten österreichischen Straßenbaukonzern, Baukonzern Strabag, sozusagen eine Art Gegengeschäft machen. Da gibt es aber Signale aus Washington, die sehr, sehr stark sind und sagt, tut das nicht. Also wenn ihr das wirklich über die Bühne zieht, dann wird diese Bank mit Sanktionen belegt und das wäre dann doch eine, ich würde sagen mal, eine sehr systemrelevante österreichische Bank. Bricht die Raiffeisen, dann bricht Niederösterreich, dann bricht die ÖVP, weil die ist sozusagen der Financier. Da gibt es also, da sind finden viele, viele Eiertänze statt. Also ich würde mal sagen, da weiß niemand so recht, in welche Richtung man sich jetzt bewegen will. Wir werden sehen, ob der zweite Tag zu bestimmten Konklusionen führt. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Kleineren von den Größeren überrollt werden. Das ist in der EU an sich gang und gäbe, auch bei vielen unwichtigeren Themen. Und das andere große Thema ist natürlich die Situation in Gaza, wo man eigentlich feststellen muss, aus den sehr dünnen Worthülsen, die man hier verlautbart hat, die Europäische Union und genau diese Kommission, die sich als die geopolitische Kommission bezeichnet, am Schauplatz Nahost völlig relevant ist. Also niemand wartet auf dieser Erdkugel, wie sich jetzt Europa verhält im Vergleich zu den Palästinensern, zu Israel. Und da ist die Europäische Union absolut irrelevant. Und ich zitiere hier Personen, die der EU grundsätzlich wohlgesonnen sind in ihrer Arbeit als französische Korrespondenten der EU.
Ja, und Stichwort Gaza, Frau Kneißl, da gibt es neue verstörende Entwicklungen, denn Israels Ministerpräsident Netanyahu hat jetzt den Vorschlag des US-Präsidenten Biden abgelehnt, den geplanten Bodeneinsatz gegen die palästinensische Stadt Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens abzusagen. Den geplanten Angriff auf die Stadt, in der sich über 1 Million palästinensischer Flüchtlinge befinden, begründete Netanyahu mit der Notwendigkeit, man kann es sich schon denken, der Vernichtung der Hamas. Während seiner Rede vor dem israelischen Parlamentsausschuss für internationale Politik erklärte Netanyahu, dass Israel entschlossen sei, die Vernichtung der Hamas zu vollenden. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, wir sehen keinen Weg, die Hamas militärisch zu eliminieren ohne die verbliebenen Bataillone zu zerschlagen. Wir sind fest dazu entschlossen. Zuvor hatte sich das Weiße Haus nach einem Telefonat zwischen Biden und Netanyahu am Montag noch gewarnt, dass ein Bodeneinsatz in Rafah ein Fehler wäre. Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, erklärte diesbezüglich, dies würde mehr zivile Opfer verursachen, die ohnehin schlimme humanitäre Krise verschärfen, die Anarchie in Gaza vertiefen und Israel weiter international isolieren. Frau Kneisel, wie verstörend ist denn jetzt diese Tatsache, dass Israel tatsächlich eine Bodenoffensive in Rafah plant? Wir wissen, dort leben über 1 Million palästinensischer Flüchtlinge. Frau Kneisel, was würde das für diesen Konflikt bedeuten, wenn da jetzt Israel das tatsächlich umsetzt?
Das Erste, was es bedeutet, weit Tote, Menschen, die ohnehin schon unter einer Hungerblockade gehalten werden. Hat übrigens Präsident Putin bereits im November letzten Jahres verglichen mit der Leningrader Hungerblockade. Und ich würde sagen, da hat er nicht ganz Unrecht. Wo eben Europa zusieht, da gibt es keinerlei Aktion, da gibt es auch keinerlei Antwort. Hier werden die USA aktiver, wie wir letzte Woche ausgeführt hatten. Das ist das eine, mehr Tote, mehr Leid. Und die andere Folge ist, dass offenbart die absolute Hilflosigkeit Washingtons, weil Netanyahu hat erst gestern wieder klipp und klar gesagt, die USA sind ein wichtiger Partner und so weiter, aber wir Israel, wir nehmen unsere nationalen Sicherheitsinteressen so wahr, wie wir das für richtig halten. Und da wird uns Washington nicht dazwischen funken. Und das ist an sich etwas, was in der Vergangenheit auch immer wieder so der Fall war. Also wenn es hart auf hart ging, haben die Israelis den Kopf durchgesetzt und oftmals die USA absolut desavouiert. Sie werden auch diesmal die USA desavouieren. Ich hatte in unserem letzten Gespräch Chuck Schumer zitiert, der an sich einer der US-Politiker ist, der Netanyahu immer, aber wirklich unter fast allen Umständen die Stange gehalten hat. Und der jetzt sagt, Netanyahu also riskiert sein ganzes Land und riskiert an sich eine gesamte Konstellation in der Welt, in dieser Weltlage, nur um seinen eigenen Kopf zu retten. Ja, also er spielte da auf die verschiedensten Strafrechtsprozesse an, die gegen Netanyahu nachher gestartet würden, wäre er nicht mehr Premier. Wie auch immer man es dreht und wendet, Israel tut das, was es will. Ja, also das kommt dabei heraus. Und in welchem Umfang dann der Kongress sozusagen noch weiterhin seine Milliardenzahlungen an Israel unternehmen kann, die gesamt pro-israelische Lobby arbeiten kann, wird sich weisen, weil es wird an sich Blinken, der jetzt, glaube ich, auf seiner 7. Vermittlungsmission unterwegs ist. Es werden auch die sogenannten arabischen Verbündeten wie Katar und die Emirate absolut desavouiert vor den Kopf gestoßen. Also vielleicht wartet Netanyahu auf die Rückkehr Trumps, weil mit Trump hätte er wieder einen Präsidenten in Washington, der ohne Wenn und Aber hier auf der Seite Israels steht. Und als kleines Zitat am Rande, ich habe es heute früh durch gesehen, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wurde kritisiert, da er vor einigen Wochen meinte, sozusagen mit seinem Blick des Immobilienentwicklers, man könnte ja die Waterfront Line, also die Küste Gazas, für Immobilienentwicklung nutzen. Ja, das ist ein äußerst makabres Statement, aber in gewisser Weise auch nicht ganz untypisch. Ja, das sind wir. Also es ist die absolute Hilflosigkeit Washingtons. Ja, das würde ich jetzt mal aus der rein analytischen Sichtweise sehen. Ich möchte nicht in der Haut von Anthony Blinken stecken, weil der kommt sich, glaube ich, ziemlich gefoppt vor.
Ja, und es gibt aber, Frau Kneißl, das will ich mit Ihnen heute noch zum Abschluss besprechen, tatsächlich auch mal positive Nachrichten. Und dabei handelt es sich tatsächlich um EU-Sanktionen, aber diesmal ausnahmsweise nicht gegen Russland, sondern die EU will jetzt erstmal Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängen. Die Außenminister der Mitgliedstaaten haben sich dabei am Montag bei einem Treffen in Brüssel auf entsprechende Pläne verständigt, wie mehrere Diplomaten der deutschen Presseagentur mitteilte. Diese Sanktionen sollen nun in den kommenden Tagen formalisiert werden, und auch Ungarn hat angekündigt, das Vorgehen nicht weiter blockieren zu wollen. Mit den Sanktionen folgt die EU dem Beispiel der USA. Diese haben auch bereits Strafmaßnahmen verhängt, die sich gegen radikale, extremistische, israelische Siedler richten. Die EU Maßnahmen sollen mithilfe des EU-Sanktionsinstruments zur Ahndung von schweren Menschenrechtsverstößen verhängt werden. Von Personen, die betroffen sind, müssen dann in der EU vorhandene Konten und andere Vermögenswerte eingefroren werden. Und darüber hinaus dürfen Personen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen. Frau Kneißl, begrüßen Sie dieses Vorgehen der EU, diese Sanktionen, die jetzt tatsächlich nicht gegen Russland, sondern gegen radikale Siedler im Westjordanland verhängt werden sollen?
Also wer einmal diese radikalen Siedler getroffen hat, weiß, dass die kein großes Interesse haben, jetzt Paris oder Rom zu besuchen. Die sind so, gefangen in ihrer Obsession mit der Bibel als Grundbuch in der Hand, wie das Yitzhak Rabin mal formulierte, ihre Immobilienräume in der Region umzusetzen. Das heißt, da wird eben wöchentlich wird palästinensisches Eigentum enteignet, und damit sind die beschäftigt. Also wer einmal diese Siedler getroffen hat, weiß, dass die kein großes Interesse haben, jetzt durch London oder Paris zu spazieren und vielleicht der eine oder andere um Geschäfte zu machen. Aber ich würde mal sagen, derartige Sanktionen greifen nicht besonders. Ich finde hier ganz angebracht, ja, wirklich angebracht, wenn man diese ganz besonders hässlichen Sanktionen, die gegen Russland getroffen wurden. Ich hatte letzte Woche einen Text dazu in einer russischen Tageszeitung, für die ich immer wieder Kolumnen schreibe, Vedomosti. Wirtschaftssanktionen, Waffenembargos, die lassen sich immer alle umgehen. Ja, das hat man bei Südafrika gesehen in den 1970er, 80er Jahren. Derartige Sanktionen greifen nicht. Ja. Russland ist über das alles gut hinweggekommen. Sanktionen, die wirklich hässlich sind, ja, und die schwer zu handhaben sind für eine Gesellschaft, und das gilt auch für die russische Gesellschaft. Und das wird hier in Russland debattiert. Das sind die Sportsanktionen, das sind die Kultursanktionen. Dann bitte doch ganz klar Sanktionen treffen. Kein Israelis bei europäischen Handballmeisterschaften, keine Israelis beim Eurovisionskontest, keine Israelis bei all den anderen EU-Israel-Aktionen. Es gibt übrigens auch ein sehr, sehr umfassendes Israel-Assoziierungsabkommen, das zu früheren Zeiten suspendiert wurde bei viel, viel geringeren Militäraktionen. Aber von all dem hört man nichts.
Ja, Frau Kneißl, mit dieser klaren Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für den heutigen Podcast und freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn wir wieder zusammenkommen.
Ja, vielen Dank, lieber Flavio, allen und Zuhörern einen hoffentlich friedlichen Sonntag.
Ja, und auch von meiner Seite an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart, und bis nächsten Sonntag dann zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.